Frankfurt.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 8. Folge von Sunpod, dem sonnigen Podcast. Heute geht es um erneuerbare Energien. Ich habe Anfang August mit Dr. Ingenieur Peter Kosak gesprochen von der Technischen Universität Kaiserslautern. Den habe ich getroffen im Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern anlässlich der diesjährigen Solarkonferenz, wo er einen Vortrag gehalten hat. In seinem Interview geht es darum, dass die gängigen Vorurteile oder Meinungen, die im Umlauf sind über erneuerbare Energien, nämlich, dass es viel zu wenig ist, dass es nicht ausreicht, dass es zu teuer ist und wenn überhaupt, dann viel zu lange dauern würde und wir erstmal Brückentechnologien brauchen, dass er diese Meinungen widerlegt und außerdem Empfehlungen gibt, was jeder Einzelne in seinem Alltag tun kann, um die Einführung der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Viel Spaß beim Anhören. Ich bin hier im Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern. Heute ist der 2. August 2010 und ich habe heute tagsüber die Solarkonferenz besucht. Und dabei habe ich Herrn Dr. Peter Kosak kennengelernt, dessen Vortrag mich so begeistert hat, dass ich ihn spontan gebeten habe, mir doch ein kleines Interview zu gewähren. Herr Kosak, vielleicht stellen Sie sich erstmal unseren Hörern kurz vor.
Ja, ich arbeite an der Universität Kaiserslautern, beschäftige mich dort mit Systemforschung in verschiedenen Bereichen, sowohl im Bereich regenerative Energien als auch im Bereich Fahrzeugtechnik.
Wie lange machen Sie das schon?
Insgesamt mache ich das jetzt schon 20 Jahre. Mhm. Die Fahrzeugtechnik ist in jüngster Zeit dazugekommen, aber mit regenerativen Energiesystemen beschäftige ich mich schon seit 20 Jahren.
Ja. Wie sind Sie heute zu diesem Vortrag gekommen?
Ja, eigentlich war ich nur Ersatzmann für einen anderen Vortrag. Bin ich also kurzfristig noch eingeladen worden, weil ich im Solarzentrum schon bekannt bin. Und dann hat man gesagt, der hat genügend Stoff, über das er jetzt kurzfristig reden kann.
Ja, ja, den Eindruck hatte ich auch. Wobei in der Kürze der Zeit sehr viel Information rüberkam. Und also mir geht es häufiger so, und ich glaube vielen anderen auch, dass wenn man über erneuerbare Energien spricht und über die Einführung beispielsweise von Photovoltaiksystemen in Deutschland, dass man dann häufig zu hören kriegt, wir haben sowieso viel zu wenig Sonnenschein, oder es gibt so ein paar Standardargumente, die man immer wieder hört, die Sie auch heute angesprochen haben. Vielleicht könnten Sie die nochmal eben kurz jeweils aufzählen und mal eben so wunderbar entkräften wie vorhin im Vortrag.
Ja, prinzipiell ist es so, dass es natürlich Gegenden gibt, in denen mehr Sonne scheint, das ist richtig. Nur ist die Frage, auf unserem Landgebiet haben wir genug Potenzial. Und das Potenzial ist weit ausreichend für unseren Energiebedarf, sowohl was die Photovoltaik alleine geht, also rein theoretisch könnten wir unsere gesamte Energieversorgung auf der Basis von Photovoltaik bestreiten, als auch natürlich regenerative Energien allgemein.
Mhm. Wie groß ist das Potenzial von den regenerativen Energien allgemein für Deutschland?
Allgemein mit den heutigen technischen Möglichkeiten, und da ist schon alles rausgerechnet, wo es Konflikte geben könnte, wo es mit den Flächen Konflikte geben könnte, mit der Landwirtschaft, mit dem Umweltschutz, mit Denkmalschutz und so weiter, ist es das 4,5-fache des Energiebedarfs, den wir momentan haben.
Das 4,5-fache.
Ja.
Normalerweise hört man, dass man also, weiß ich nicht, 20% oder so, wird schon als utopisch angesehen. Und Sie sagen jetzt also 450%. So.
Das ist richtig, ja.
Mit der heute verfügbaren Technik.
Genau.
Und warum haben wir das nicht?
Ja, das Problem ist, dass natürlich ein Strukturwechsel ansteht. Und der Strukturwechsel besteht darin, dass für die fossilen Energiequellen oder Energieträger wird eine umfangreiche Struktur gebraucht, um überhaupt an diese Energiequellen dranzukommen. Zum Beispiel der Bergbau oder beim Öl, die Tanker und die Pipelines und so weiter. Und all diese Infrastruktur braucht man nicht bei regenerativen Energien, weil die dezentral zur Verfügung stehen. Aber man will mit diesen Strukturen, die ja schon da sind, noch Geld verdienen.
Ja.
Und dieser Strukturumbau, der wird natürlich von denen, die an den alten Systemen verdienen, nicht gern gesehen.
Ja.
Und deshalb kommen auch von dort eben die Behauptungen, die scheinrichtig sind, nicht? Also vor 20 Jahren wurde gesagt, in Deutschland können nie mehr als 4% regenerative Energien zur Stromversorgung beitragen. Das waren genau die 4% der Wasserkraft, die man da gemeint hat. Und dann hat man eben unterstellt, dass alle anderen Technologien, die wir inzwischen kennen, dass die in Deutschland nicht entwickelbar wären. Und das wurde einfach mal so behauptet, um die eigenen Strukturen zu bewahren.
Ja. Diese 450%, diese Zahl, wo kann man die belegt finden?
Die können Sie einmal belegt finden auf einer Internetseite, die nennt sich www.energiewenderechner.de. Dort wurde in den letzten 10 Jahren mit ziemlich großem Aufwand und mit Beteiligung vieler einzelner Forschungsinstitutionen Datenmaterial zusammengetragen, in einer Datenbank hinterlegt und jetzt praktisch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt in diesem Energiewenderechner. Das ist so ähnlich wie die Rechner, die es im Internet geht, um die derzeitigen Strom- und Gaspreise miteinander zu vergleichen und ähnliche Sachen. Also im Prinzip genauso einfach in der Bedienung.
Ja, gut. Das ist erstmal der Prozentsatz dessen, was überhaupt möglich ist. Dann, wenn das eventuell noch akzeptiert wird, dass es durchaus irgendwann mal ausreichen könnte, dann wird meistens gesagt, ja, aber das dauert noch 50 Jahre oder irgendwie lange. Also im Moment ist es auf jeden Fall völlig utopisch. Was sagen Sie dazu?
Ja, auch die Behauptung ist falsch. Es gibt zwar viele Prognosestudien, die auf großem Datenmaterial fußen, allerdings haben die den Nachteil, dass da mit vielen Voraussetzungen und Annahmen gearbeitet werden muss. Und die wurden immer sehr pessimistisch gesehen in den Studien. Also die Annahmen selber waren sehr pessimistisch, was dazu geführt hat, dass praktisch fast alle Prognosen, die in den letzten 30 Jahren gemacht worden sind, nicht nur ein bisschen falsch, sondern ganz grob falsch.
Und alle in die gleiche Richtung.
Und alle in die gleiche Richtung, nämlich nach unten. Mhm. Und die tatsächliche Entwicklung, die sich gezeigt hat, die liegt weit darüber. Und wenn man sagt, also diese tatsächliche Entwicklung, die man mit verschiedenen systemdynamischen Methoden untersuchen kann, die entwickelt sich sofort, dann heißt das im Endeffekt, dass wir spätestens in 30 Jahren auf 100% regenerativen Energien sein können.
Das dritte Argument, was man häufig zu hören bekommt, also selbst wenn es realistisch schnell machbar ist und auch in ausreichender Menge, ist es viel zu teuer. Wie steht es damit?
Ja, das ist auch ein Argument, das standardmäßig im Prinzip gebracht wird. Nur macht man eine falsche Rechnung auf. Man macht nämlich erstens nur eine rein betriebswirtschaftliche und keine volkswirtschaftliche Rechnung auf, indem man nämlich die sogenannten externen Kosten alle unter den Tisch fallen lässt. Das kann man am besten zeigen im EEG, also den Vergütungen, die für Solarstrom und für andere regenerative Energien bezahlt werden. Dort ist es so, dass im Prinzip seit 20 Jahren, seit es das sogenannte Stromeinspeisegesetz gibt, es jeweils so war, dass die Vergütungen geringer waren als die vermiedenen sogenannten externen Kosten. Externe Kosten ist alles, was Infrastrukturkosten sind, was Schäden durch CO2 und ähnliche Dinge sind. Wenn man es also nur mit diesen sogenannten externen Kosten vergleicht, dann ist der Vergleich schon besser zugunsten der regenerativen Energien. Wenn man jetzt noch zusätzlich gewisse Effekte dazu nimmt, wie zum Beispiel vermiedene Brennstoffkosten, zum Beispiel den sogenannten Merit-Order-Effekt, der beschreibt, wie an den Strombörsen der Strompreis ermittelt wird und welchen Einfluss die regenerativen Energien darauf haben. Die wirken sich nämlich preissenkend aus und allein diese Preissenkung durch den Merit-Order-Effekt ist größer als die Verteuerung durch das EEG. Nicht? Also im Prinzip kann man sagen, an den regenerativen Energien verdient die Allgemeinheit immer. Und bei den fossilen Energien, da legt die Allgemeinheit immer drauf, weil bei den fossilen Energien genau diese externen Kosten, diese Auswirkungen vom Merit-Order-Effekt und so weiter nicht mit drin sind.
Ja, aber der Einzelne merkt es natürlich trotzdem erstmal in seinem Portemonnaie, weil ein gewisser Anteil seiner Stromrechnung ja den erneuerbaren Energien zugutekommt und was er erstmal selber als Verteuerung empfindet.
Ja, weil er nicht merkt, dass die andere Seite die ist, dass die regenerativen Energien auf den Strompreis dämpfend wirken. Das heißt, wenn die regenerativen Energien nicht da wären, wäre der Strompreis deutlich höher, als er jetzt ist. Und wenn man das gegenüberstellt, was muss ich an Vergütungsumlage bezahlen und was ist der Kostendämpfungseffekt? Und der Kostendämpfungseffekt ist höher als die Vergütung, die bezahlt werden muss.
Ja, auch nochmal zu den letzten beiden Argumenten. Dazu gibt es sicher auch nochmal irgendwelche Quellen im Internet, wo man sich das nochmal anschauen kann.
Ja, im Prinzip werden von der DLR, teilweise auf den Seiten vom Bundesministerium für Umwelt und auch an anderen Seiten diese Studien veröffentlicht. Und im Prinzip kann man sagen, wenn man lange genug im Internet sucht, dann findet man für jedes Jahr seit 1992 im Prinzip Studien, die aufzeigen, dass es diesen Effekt wirklich jedes Jahr gibt. Mhm. Man könnte ja sagen, ja, manchmal in einem Jahr da ist praktisch sind die Einspareffekte höher und im anderen sind sie mal geringer. Aber in allen Untersuchungen, im Prinzip seit 17, 18 Jahren, seit man das macht, hat sich erwiesen, dass die Einsparungen durch regenerative Energien immer größer waren als die Kosten, die durch regenerative Energien verursacht wurden.
Also ich muss gestehen, dass ich das heute zum ersten Mal gehört habe. Das ist nicht allgemein gut.
Das ist richtig. Das ist für mich auch sehr verwunderlich. Und ich habe es auch erlebt, dass Journalisten, die ich darauf aufmerksam gemacht habe, zum Beispiel wenn es Fernsehsendungen zum Beispiel über die teure Photovoltaikbranche gekommen sind, ich mich mit dem entsprechenden Redakteur in Verbindung gesetzt habe und die wollten das gar nicht hören. Mhm. Nicht? Also die haben ihre Reportage gemacht und damit war die Sache für sie erledigt.
Und die wussten schon vorher, was rauskommt.
So ungefähr, ja.
Ja. Mhm. Ja, aber was wäre jetzt für uns die Konsequenz daraus? Also wenn ich mich schon für das Thema interessiere und ich weiß es nicht, wie soll es dann erst dem Mann auf der Straße gehen, sage ich mal, der einfach nur den Medien ausgeliefert ist, der das Durchschnittsbewusstsein hat, dass das alles unheimlich teuer ist und ewig lange dauert. Also ich will ja auch mit meinem Podcast dazu beitragen, gerade diese Informationen zu verbreiten, dass es ganz anders ist. Aber ich fürchte, also bisher haben wir so ungefähr in den ersten paar Beiträgen vielleicht so 50 Downloads oder so, die sich das anhören. Das ist sicher ein Tropfen auf den heißen Stein.
Das ist einerseits richtig. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich irgendwo einen Vortrag gehalten habe, wo ich die Informationen weitergebe, dass ich sehr freizügig bin mit den Informationen, die also zu verschicken, beziehungsweise die kann man teilweise auch auf meiner Internetseite finden.
Ja.
Und von den Veranstaltern, die dann zum Beispiel Vorträge von mir in die Richtung gehört haben, denen habe ich immer den kompletten Vortragssatz dargelassen, dass die an die Zuhörer das verteilen konnten.
Ja.
Und die konnten das dann jeweils weiter kopieren,
also
vervielfältigen.
Ja.
Das heißt, ich habe kein Problem, diese Informationen auch nach außen zu geben.
Ja, wunderbar. Also wir werden dann die entsprechenden Informationen auf sandpod.de in dem begleitenden Text dann veröffentlichen, sodass sich dann auch jeder die entsprechende PowerPoint, runterladen kann. Auch wenn man den Vortrag nicht gehört hat, so hat man zumindest die Basisinformationen da, mit denen man dann auch alleine weitermachen kann. Ne?
Genau.
Ja, genau, okay. Gut. Haben Sie sonst noch irgendwelche Tipps an die Hörer, wie man in seiner persönlichen Lebenssituation, also nicht jeder hat ein Haus beispielsweise, auf das er sich dann Photovoltaik installieren kann oder irgendwelche anderen erneuerbaren Energien in irgendeiner Weise da in Anwendung bringen kann. Ich glaube sogar, die Mehrzahl der Bevölkerung wohnt irgendwo in einer Mietwohnung, wo man solche Einflussmöglichkeiten zunächst mal nicht hat. Was würden Sie denen empfehlen?
Also das Mindeste, was überhaupt jeder machen kann, ist, sich den Anbieter beim Strombezug auszusuchen, Weil selbst wenn man in einer Mietwohnung wohnt, ist der Strombezug individuell regelbar. Und dort kann man zu einem der zertifizierten Anbieter von tatsächlich 100% Ökostrom sich wenden. Das ist im Prinzip eine Postkarte oder wenn man Internet zur Verfügung hat, sind das ein paar Klicks im Internet, um den Anbieter zu wechseln. Wobei man da aufpassen muss, weil es nur relativ wenige sogenannte echte 100% Ökostromlieferanten gibt, die auch TÜV-zertifiziert sind und die tatsächlich nachhaltig sind. Aber das findet man raus. Ich darf jetzt natürlich keine Werbung machen.
Das ist klar. Aber vielleicht, also ich habe gesprächshalber heute auch mitbekommen, dass Eurosolar da auch einen Test gemacht hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob die auf deren Webseite entsprechende Empfehlungen geben.
Genau, bei Eurosolar und auf der BUND-Seite kann man das zum Beispiel finden, wer das ist.
Alles klar, gut. Also ein Tenor der heutigen Vorträge, jetzt nicht nur von Ihrem, sondern so auch übergreifend war, dass die Politik nicht gerade, also die aktuelle Politik in der Bundesrepublik nicht gerade geeignet ist, die erneuerbaren Energien voranzubringen. Was für mich heißt, ich muss einfach schauen, was kann ich selber machen. Und das gilt natürlich auch für jeden Hörer. Vielleicht jetzt darüber hinaus den Stromanbieter gezielt auszuwählen. Welche weiteren Empfehlungen können Sie da noch geben?
Ja, wie gesagt, den Stromanbieter auszuwählen, das ist das Mindeste. Ansonsten muss man natürlich aufmerksam die Politik verfolgen. Und man sollte schon sehr genau hinschauen, ob das, was in der Politik geschieht, nur Lippenbekenntnisse sind oder ob tatsächlich im Sinne der regenerativen Energien etwas unternommen wird. Und im Prinzip ist alles schlecht, was man so allgemein faule Kompromisse nennen könnte. Ich will es mal ganz allgemein ausdrücken. Also diese ganzen Diskussionen, dass die Energie nicht reichen könnte, dass wir Brückentechnologien bräuchten und ähnliche Geschichten, das kann man alles, wie die Entwicklung bisher gezeigt hat, das kann man alles in den Bereich der Fabeln verweisen und dann genau hingucken, was wird in der Politik gemacht und entsprechend dann Einfluss nehmen.
Okay, gut. Schönen Dank, Herr Kosak.
Bitteschön.
Gut.
Dies war eine Episode von Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Zum Themengebiet regenerative Energien mit Schwerpunkt Solarkocher und Elektromobilität. Fragen, Lob und Verbesserungsvorschläge sind stets willkommen. Nutzt hierzu bitte die Kommentarfunktion auf unserer Seite www.sunpod.de. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.